Ihr Lieben, letzten Mal habe ich schon angefangen, darüber zu sprechen, dass das Johannesevangelium ein ganz eigenartiges Evangelium ist. Und ich möchte euch mit auf eine Reise nehmen oder vielleicht auch, um das mit einem anderen Bild zu beschreiben, eine Tür öffnen. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass wenn man die Bibel so liest, man gleitet oft ziemlich oberflächlich darüber. Und vielleicht bleibt man manchmal an einem Wort hängen und dann irgendwie geht die Tür auf, so die innere, und man spürt, was da alles drinsteckt. Allein in dieser kleinen Passage über die erste Begegnung der Jünger mit Jesus oder über die ersten Jünger, die er beruft, steckt unglaublich viel drin. Und ich will euch nur ein paar Aspekte von dem zeigen, auch wieder am Schluss raus auf den Aspekt Neugeboren hinauslaufen. Wenn ihr oben seht, Johannes 1, 35 bis 42, wir sind immer noch im ersten Kapitel. Letztes Mal haben wir den Prolog auch nur ganz kurz und einen Aspekt angeguckt, aber wir sind immer noch im ersten Kapitel, und im ersten Kapitel ist der Johannes der Täufer so eine ganz wichtige Figur. Er ist der Zeuge schlechthin. Ja, also schon im Prolog heißt es, da trat einer als Zeuge auf. Und ich werde euch gleich zeigen, warum ich das deutsche Wort vom Zeugen sehr liebe. Wir lesen im Prolog, er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht. Ganz wichtige Figur. Wir hatten, das steht jetzt nicht in der Stelle, wie wir gesehen haben, aber kurz vorher hat er Jesus schon mal gesehen und sagt, seht, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und er bezeugt dann auch, dass er gesehen hat, wie der Geist Gottes auf ihm herunterkommt und auf ihm ruht und bleibt. Das heißt, Johannes hat als einer der ganz wenigen damals schon ganz früh etwas sehr tief von Jesus erkannt. Die Voraussetzung dafür, ein Zeuge, eine Zeugin zu sein, ist etwas richtig tief erkannt haben. Ich habe beim letzten Mal über das Wort gesprochen, für die, die zum ersten Mal da sind, darüber rede ich öfter, aber nur einfach mal der Gedanke, es gibt Wörter, die wir dahin plappern, und es gibt Wörter, die unsere voll eigene Erkenntnis sind. Ja, und diese Wörter, die wir voller eigener Erkenntnis haben und weitergeben, die haben beim anderen meistens eine andere Wirkung, als wenn man nur plappert oder nur oberflächlich daherredet. Ja? Ganz wichtig, meistens sagen wir auch solche Wörter wie das, was der sagt, das hat Substanz oder das hat Kraft oder die hat was zu sagen und der andere quatscht nur oberflächlich daher oder so. Ne? Oder wir haben, je nachdem, wie wir uns bei einem Fach auskennen oder bei irgendwas, sind wir von beiden betroffen. Ja? Also, was ganz schön ist, ist, dass im Deutschen das Wort Zeugen und Zeuger, bezeugen und erzeugen, im Grunde alles das Gleiche, den gleichen Wortstamm hat. Das Zeugen. Und ich habe ja die Serie genannt Neugeboren. Im Johannesevangelium geht es durchwegs immer wieder um diese Frage, dass da in dem Menschen, der Jesus begegnet, eine Neugeburt stattfindet. Ja? Und wie findet die statt? Naja, da ist jemand zunächst mal, der gibt Zeugnis, und zwar offensichtlich in einer Intensität, die, wenn man an sich ranlässt, passiert was in dir. Wenn du jemanden triffst, der dir mit einer bestimmten Intensität etwas erzählt, zeigt, bezeugt, dann passiert was mit dir. Also ich kann mich einfach erinnern an, sechsten Klasse, Gymnasium, hatte ich einen Lateinlehrer, und Latein war wirklich nicht mein Fach. Gell? Also und der Mensch war so begeistert von Latein und hat außerdem noch uns als Jugendliche gemocht, so dass du dich gefragt hast, wie kann das sein, dass der sympathische Kerl so unglaublich viel Freude an Latein hat. Ja. Und das hat was in mir in Bewegung gesetzt, so dass ich angefangen habe, mich für das zu interessieren, was ich sonst nie getan hätte. Warum? Weil der erfüllt war von seinem Fach. Im übertragenen Sinn ein Zeuge von dem. Das setzt was in Bewegung. Wenn das irgend so ein blöder Pauker gewesen wäre, der nur sein Zeug da runtergehauen hätte, hätte es mich nie interessiert. Ja? Also kraftvolle Bezeugung dessen, was da passiert. Und ja, wenn was passiert, dann hat es irgendwie eine innere Qualität, wo was wachsen kann, wo was geboren werden kann, wo was erzeugt werden kann in dir. Deswegen dieser innere Zusammenhang, der mir sehr gefällt. Im Griechischen ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen härter. Da steht Überzeugnis, Martyrium. Martyria ist griechisch das Zeugnis. Das haben wir für Menschen, die ihr Leben geben für das Glaubenszeugnis. Ja? Die ihr Leben geben für Christus. Wir haben es auch im übertragenen Sinn für Menschen, die in welcher Situation auch immer Zeugnis geben, Martyrie, das nehmen wir auch für dieses Wort. Aber eigentlich hat die alte Kirche das immer schon für das Lebenszeugnis genommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Johannesevangelium schon mal gelesen habt, durchgehend. Da steht einmal die Stelle, wo er selber seinen Jüngern sagt, er muss wachsen, ich muss kleiner werden. Jesus muss wachsen, ich muss kleiner werden. Und dann habe ich mal einen Ausleger gehört, der das gedeutet hat und gesagt, ja, er ist kleiner geworden, er ist einen Kopf kürzer geworden. Johannes ist geköpft worden für Jesus, für das Zeugnis für Jesus. Er muss kleiner werden, ich muss wachsen. Aber es geht hier nicht um biologische Zeugung, sondern darum, aus Gott neu geboren zu werden, wie wir es letztes Mal im Prolog hatten. Ein Zeuge hat etwas oder jemanden tief erkannt und kann es nicht einfach nur sagen, sondern eben bezeugen. Jetzt ganz interessant, Johannes nennt Jesus hier das Lamm Gottes. Ja, und die normale Assoziation, die ein Mensch in unserer Welt hat, denkt sich, ja, Lamm Gottes bedeutet es, der ist irgendwie so nett, der Jesus, der ist so wie so ein Lamm, so milde, so demütig, so einfach, so einfältig, weiß ich was. Ja. Aber meine Lieben, Johannes war der Sohn eines Priesters. Sein Vater Zacharias hat im Tempel Opfer dargebracht. Welche Opfer? Lämmer zum Beispiel. Ja. Und Johannes hat auch den Jesus am Tag davor schon mal getroffen und sagt auch noch, seht, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Warum sind im Tempel Lämmer geschlachtet worden? Zum Beispiel am Yom Kippur. Naja, damit man einen Sündenbock hatte, im buchstäblichen Sinn, der ist dann in die Wüste gejagt worden. Also, wenn der Sohn eines Priesters davon spricht, dass da ein Lamm Gottes ist, im alten Israel, dann läuten bei Juden des ersten Jahrhunderts damals die Alarmglocken, normalerweise. Ja. Also es ist nicht einfach so, dass er da irgendwie sagt, ja, der ist so ein ganz netter, ne, der Jesus. Das sagt er nicht. Sondern in Jesaja 53 im Alten Testament, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da gibt es die sogenannten Gottesknechtslieder. Die hören wir öfter mal, auch in der Karliturgie zum Beispiel haben wir sie gehört. Jesaja spricht plötzlich rätselhaft von einem Gottesknecht. Wie entstellt sah er aus? Hören wir zum Beispiel am Karfreitag und so. Das ist aus den Jesaja-Texten 4 Gottesknechtslieder, wo eine Gestalt geschildert wird vom Propheten Jesaja, der irgendwie stellvertretend für andere, für das Volk, die Sünden der Welt auf sich nimmt und dafür geschlagen und geprügelt und getötet wird. Und jetzt lesen wir zum Beispiel im 4. Gottesknechtslied, im Jesaja 53, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Das kennt ein religiöser Jude aus dem 1. Jahrhundert, kennt es. Und Johannes der Täufer sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Oder ganz berühmt, wann schlachten die Juden Pascha-Lämmer? Beim Auszug aus Ägypten schlachten sie die Lämmer, einjähriges, fehlerfreies Lamm, und mit dem Blut bestreichen sie die Türpfosten. Warum? Damit der Zorn Gottes über Ägypten am Volk vorübergeht, am Volk Israel vorübergeht. Auch das hat ein Jude im ersten Jahrhundert im Kopf oder im Herzen. Ja, das ist die Urgeburtsgeschichte des Volkes. Und jetzt der Clou im Johannesevangelium ist, wann wird Jesus hingerichtet? In dem Augenblick, in dem im Tempel die Lämmer für das Paschamahl geschlachtet werden. Derselbe Zeitpunkt am Karfreitag, an dem die Juden ihre Lämmer im Tempel schlachten, um das Pascha zu feiern, die Befreiung des Volkes, wird Jesus im Johannesevangelium hingerichtet. Das heißt, im Johannesevangelium haben wir eine um einen Tag versetzte andere Chronologie. Im Johannesevangelium ist das letzte Abendmahl, das Jesus mit den Jüngern feiert, kein Paschamahl, sondern ein Mahl davor. Es heißt nur, es fand ein Mahl statt. Warum? Weil Jesus zu dem Zeitpunkt geschlachtet wird, in dem die Lämmer im Tempel geschlachtet werden. Ich will euch einfach nur sagen, das war jetzt einfach so ein Satz, der da steht. Johannesevangelium, seht das Lamm Gottes, was da plötzlich für eine Tür aufgeht, wenn man sich auf das einlässt. Zu Jesus kommt man über Zeugen, die zu ihm führen, die zu ihm hinführen. Jesus hat ja vorhin gesagt, wie wir gesehen haben im ersten Teil, kommt und seht. Und schon der nächste wird sagen, komm und sieh. Also Zeugen führen Menschen zu Jesus. Wie läuft die Begegnung mit den ersten Jüngern ab? Der Satz heißt, die Jünger hörten, was er sagte, also was Johannes sagte, und folgen Jesus. Also sie gehen auf Geheiß des Zeugen. Der Glaube kommt vom Hören. Der Paulus sagt im Römerbrief, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Irgendjemand muss von Jesus erzählen. Sie folgten Jesus. In diesem Wort steht in der griechischen Übersetzung auch schon das Wort für Nachfolge, für ein Jünger sein. Ja, aber man kann, das hat ein weites Bedeutungsspektrum, man kann es hier auch einfach nur so lesen, wie sie gehen jetzt mal hinterher. Ja. Jesus wendet sich ihnen zu, vom Hörensagen zur unmittelbaren Begegnung, aber Jesus fängt zu sprechen an. Interessant ist es deswegen, weil der Satz, was sucht ihr, ist das Erste, was Jesus überhaupt im Johannesevangelium sagt. Ja, das ist immer interessant, was sind die ersten Worte in einem Evangelium, die Jesus sagt. Was sucht ihr? Sie folgen ihm, er fragt sie, was sucht ihr? Im Grunde handelt er zuerst, weil er ja schon vorher von Johannes erkannt und bezeugt worden ist, sie gehen ihm nach und jetzt spricht er sie an. Sie kennen ihn vom Hörensagen, jetzt kommt es zur unmittelbaren Begegnung und er fragt sie, was sucht ihr? Vielleicht aus der Erfahrung, dass die Menschen zunächst immer nur etwas von Jesus suchen. Ich habe ein paar Sachen hingeschrieben, sie wollen gerne Brot von ihm, sie wollen geheilt werden, sie wollen Zeichen und Wunder sehen und solche Dinge. Die Frau am Jakobsbrunnen möchte Wasser trinken, sowas. Ja. Also die Leute wollen irgendwie gegenständlich was von ihm, aber überraschenderweise, eigentlich wirklich überraschend, der Text ist manchmal seltsam, die Jünger suchen nicht etwas, sondern jemanden. Sie sagen, eigentlich komisch, wo wohnst du? Wo wohnst du? Ist jetzt auch nicht, ne, da sagt der Johannes, der Täufer, da kommt das Lamm Gottes und sie sagen, wo wohnst du? Ja, irgendwie, ja, im Tempel oder wo? Also, keine Ahnung. Ne? Eigentlich wäre besser übersetzt, wo bleibst du, wo hast du deine Bleibe oder deine Wohnung? Ich glaube auch die Luther-Übersetzung übersetzt, wo ist deine Bleibe? Ich sage gleich noch, warum das sehr wichtig ist, dieses Wort. Das lohnt sich, das überhaupt zu innerlich zu studieren. Jesu Antwort ist einfach nur, kommt und seht. Er sagt jetzt nicht, ich wohne in Jerusalem in der Synagogengasse 4, sondern er sagt, kommt und seht. Das heißt, da geht's um Begegnung, um das Sein mit ihm. Einfach nur, kommt und seht. Und dann heißt es, und sie blieben bei ihm. Ich habe jetzt da mal hingeschrieben, die wichtigste Erfahrung des Christentums ist Begegnung. Die wichtigste das Wichtigste, was im Christentum im Grunde grundlegend ist für alles andere, was folgt, ist Begegnung. Ist die Antwort auf die Frage, bist du Jesus schon begegnet? Und jetzt kann man sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe schon viel über ihn nachgedacht. Oder ja, es gibt Momente, wo immer wieder sowas wie Berührung stattfindet. Manchmal in Situationen wie diesen, manchmal in ganz anderen Situationen. Manchmal, wenn jemand einen Elenden auf der Straße liegen sieht und sagt, okay, da kommt mir auch irgendwie Jesus entgegen. Oder in einem Gottesdienst oder im Hören des Evangeliums. Aber es geht immer darum, dass man gewissermaßen von hier zu hier kommt. Dass man irgendwie berührt wird von einer Situation, wo ich vorhin gesagt habe, da geht die Tür auf. Da lasse ich mich jetzt tiefer drauf ein. Das ist nicht nur ein Text, der so oberflächlich an meinem Auge runterläuft und ich bleibe nirgends hängen, sondern es geht am Ende um Begegnung. Ja, ganz wichtig. Alles andere, wisst ihr, wir werden so oft im Christentum verdächtigt. Ja, Katholizismus ist irgendwie immer nur Gesetze und du darfst nicht und du sollst und du musst am Sonntag in die Kirche gehen und du darfst am Freitag kein Fleisch und so Zeug. Alles gut und das ganze Sexthema, was man alles nicht darf oder was man soll oder was man nicht soll. Das Erste ist die Begegnung mit Christus. Ich sage deswegen auch manchmal ein bisschen provokativ, die Bibel, ja, unser Zeugnis, wo aufgeschrieben ist, was Menschen passiert ist, die Jesus begegnet sind. Die Bibel ist eigentlich Sekundärliteratur. Darf man niemandem sagen, weil sie ist ja eigentlich unsere Primärquelle. Aber die Sekundärliteratur Bibel erzählt im Grunde immer nur von der Begegnung mit dem Auferstandenen. Von der Begegnung mit Jesus. Alles andere folgt daraus. Ja? Ist ein anderes Verständnis als bei unseren Geschwistern, die islamisch unterwegs sind. Da ist das Wort Gottes buchstäblich diktiert. Ja? Wir glauben auch, dass das Evangelium das Wort Gottes ist, aber insofern es in eine Begegnung mit dem lebendigen Gott führt. Ganz wichtig. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Und jetzt habe ich dieses Wohnen mal in Griechisch dahingeschrieben, kommt vom Griechischen Menein, das heißt eigentlich bleiben. Und dann heißt es wieder, und sie blieben bei ihm, wieder Menein. Es war um die 10. Stunde. Später kommt im Johannesevangelium öfter mal das Wort in ihm bleiben, bleibt in mir. Und immer irgendein Zusammenhang mit dem Wort Menein, also mit dem Wort bleiben. Gehe ich gleich noch tiefer drauf ein. Aber ganz wichtig ist, auch das wieder zum Thema Begegnung. Ihr müsst euch vorstellen, da wird dann gesagt, es war um die 10. Stunde und sie blieben bei ihm und dann gehen sie weg und sagen, wir haben den Messias gefunden. Also auch da wieder, meine Lieben, der Messias ist jemand, auf den das Volk seit 2000 Jahren wartet und der das Volk erlösen soll. Und der irgendwie, sie haben ganz viele verschiedene Vorstellungen von Messias. Aber sie sind einfach nur bei ihm und bleiben bei ihm. Und er tut offensichtlich nichts, außer vielleicht Kaffee trinken, keine Ahnung. Und sie gehen weg und sagen, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, da ist in dem was Umstürzendes passiert. Wir haben den Messias gefunden. Unglaublich eigentlich. Ich habe hingeschrieben, vielleicht war das so ähnlich wie in der Szene, wo Jesus Maria und Martha besucht im Lukas-Evangelium und die Martha macht ganz viel Wirbel und will alles herrichten und ist sauer darüber, dass ihre Schwester einfach nur da hockt und ihm nur zuhört. Ja? Aber wahrscheinlich passiert das Entscheidende im Bleiben bei ihm, im Hören auf ihn, auf sein Wort, im Bleiben bei ihm. Also, alles, worauf Israel gewartet hat, alles, wonach sich ein gläubiger Jude gesehnt hat, aller Lebenssinn, ereignet sich in dieser Begegnung im Bleiben bei ihm. Jetzt noch ein bisschen was über das Bleiben. Ihr habt gesehen, da kommt dieses Wort Menein. Eigentlich, wo wohnst du? Auch schon, wo bleibst du? Auch mit diesem griechischen Wort Menein. Ich will euch nur zeigen, wie dieses Wort wichtig ist im Evangelium. Im 15. Kapitel, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Gleichnis vom Weinstock und dem Reben. bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also immer dieses eine Wort, wo bleibst du? So geht es an, ne? Das Evangelium. Johannes 15, 9 bis 10. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Wo bleibt Jesus? Wo wohnt Jesus? Im Herzen des Vaters. In der Synagogengasse 4? Nee, er wohnt im Herzen des Vaters. Oder Monet, auch das von Menein, die Wohnung, die bleibe. Jesus antwortet in seinen Abschiedsreden, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm bleiben, Wohnung nehmen. Wenn jemand ihn liebt, kommt der Vater, der Sohn und der Geist und bleibt bei ihm. Im Haus meines Vaters gibt es viele Bleiben, viele Monai, Wohnungen von Menein. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Jesus geht, um für die Jünger eine Bleibe beim Vater einzurichten. Er ist der Durchbruch zum Herzen des Vaters, dass sie dort Bleibe haben, wo er bleibt, wo er wohnt. Mein Lieben, so geht das Evangelium an. Wo wohnst du? Und da öffnet sich eine Welt von im Vater sein, in Jesus sein, bei ihm bleiben. Jetzt noch der letzte Aspekt. Die holen ja dann gleich den Petrus. Der Andreas war da, ne? Wir haben den Messias gefunden und der Petrus kommt mit. Das steckt alles in dieser einen kurzen Szene mit drin. Wie schaut Jesus auf ihn? Jesus blickt ihn an und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels. Also jetzt, wenn man mal anschaut, hier wird also der Kephas schon beauftragt, aber der hat durch die ganze Geschichte des Evangeliums, und es wahrscheinlich kennt der Johannesevangelist auch die anderen Evangelien, wahrscheinlich kennt er die Geschichte von Petrus. Ja, der Petrus ist wirklich nicht oft ein Held in der Geschichte. Wirklich nicht. Ne? Der ist dann wieder, ne? Der steigt aus dem Wasser raus und rennt, yeah, und so. Und dann zack, säuft er wieder ab und ihr sagt, du Kleingläubiger. Gell? Und natürlich, am Schluss reißt er die Klappe auf und sagt, mit dir bis in den Tod. Und dann kommt eine einfache Magd und sagt, hey, du warst doch dabei. Ich kenne den Typen nicht. Keine Ahnung. Ne? Ja. So. Jesus sieht, was in dem Kerl steckt, was der sein kann. Das Missverständnis ist, dass der Petrus meint, das bin ich aus eigenen Muskeln. Yeah, ich Petrus, der Felsen. Jetzt geht's los. Gell? Und er ist der Großsprecher ab da, immerfort. Und er muss durch dramatische Demütigung durch, um wirklich der Felsen zu werden. Wisst ihr, wir sind im ersten Kapitel. Wisst ihr, wann der Petrus der Felsen wird? Wann es nochmal im Johannesevangelium wird? Im letzten Kapitel. Was passiert da? Der Auferstandene begegnet Petrus. Und der müsste sich eigentlich in Grund und Boden schämen. Die sind jetzt wieder am See beim Fischen. Und er trifft der Auferstandene den Petrus. Und er hätte allen Grund zu sagen, Herr Junge, also echt du mit deiner großen Klappe. Weißt du, wie es mir am Kreuz gegangen ist? Also elender ist nie ein Mensch da am Kreuz gehangen. Und du hast mich schmählich verpfiffen. Bist echt, also so hätte ich reagieren wahrscheinlich, ne? Und was sagt Jesus zu Petrus? Nichts anderes als, liebst du mich? Liebst du mich? Und dann, der Petrus, gell, wie reagiert er? Gell, pff, Herr, du weißt es doch, gell? Du weißt es doch. Ja, okay. Aber er sagt es nochmal, liebst du mich mehr als diese? Ja, okay. Also, ja. Okay. Er muss es nochmal sagen. Er muss nochmal. Aber was sagt Jesus dann immer wieder? Dreimal. Weide meine Schafe.
weide meine Schafe. Das heißt, hier hast du dein Amt zurück. Du bist weggerannt vom Kreuz. Jetzt bist du durch die Krise deines Lebens durchgegangen. Und jetzt kapierst du, dass du aus nichts anderem lebst als aus der Liebe zu mir. Und meiner Liebe zu dir vor allem. Dein Felsensein hängt von nichts anderem ab, als dass du weißt, du bist geliebt. Und du lebst aus der Liebe zu mir. Das ist deine Herausforderung. Nichts anderes. Wisst ihr noch, wo ich beim letzten Mal darüber gesprochen habe, dass die Identität des Autors des Johannesevangeliums, wie der von sich redet, immer nur, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Die Identität des Johannes ist, er hat auch dauernd versagt. Das ist so tröstlich, meine Lieben, für uns alle. Wir versagen auch immer wieder. Wenn wir zurückkehren in das, du bist der Jünger, den Jesus liebte, dann fängt die Reise der Neugeburt an. Jesus sieht also, was er sein kann und liebt es aus ihm hervor. Jesus sieht, dass der Kerl, wenn er sich auf Gott verlässt, der Felsenmann sein kann. Er sieht aber wahrscheinlich auch, dass es jetzt noch nicht ist. Gott gibt neue Namen. Abraham wird Abraham, Jakob wird Israel, Simon wird Kephas, der Fels. Aber erst durch die Krise hindurch, durch das Gehen mit dem Herrn, durch sein Kreuz. Im nächsten Abschnitt, wenn du es nur ein bisschen weiterliest, ist sowas Ähnliches. Sehen wir, gell? Also wir haben den gefunden, Jesus von Nazareth, holen sie den Nathanael und der sagt, aus Nazareth kann da irgendwas Gescheites kommen? Nazareth steht doch in keinem Text vom Alten Testament. Nix, ist doch ein Nest in Galiläa, kennt kein Mensch. Nazareth. Und der begegnet Jesus und was sagt Jesus zu ihm? Was spricht Jesus über ihn? Der sagt nicht, da kommt der Superskeptiker, der irgendwie Nazareth mies findet. Jesus sagt, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falsch. Meine Lieben, die Wahrheit über uns, die Wahrheit über dich ist, was Gott über dich denkt. Und nicht das, was wir dauernd irgendwie im Herzen, im Kopf haben für entweder Überdrehte oder Selbstzweifel oder komische Ideen. Was Gott über dich denkt, ist das Wichtigste. Er spricht dich an und sagt, du bist mein Kind. Und ich habe in dich was hineingelegt, was es so noch nie auf der Welt gegeben hat. Warum? Weil ich ein Künstler bin und nur Originale mache. Also hör auf, dich zu vergleichen mit irgendjemandem. Du bist erstmal du, folg mir nach, dann wirst du immer mehr du selbst. Ja? Der neue Name ist bei Petrus Anfang einer Neugeburt, eines Weges mit Jesus, der einen neuen Menschen aus dir macht. Paulus hat es zutiefst erfahren, indem er gesagt hat, wenn jemand in Christus ist, Paulus lebt aus derselben Erfahrung, bleiben in Christus. Stellt euch vor, der hat ein unfassbar weites Herz, der hat das Herz der Welt, tritt da ein, lass dich lieben und es fängt an, du fängst mit deiner Reise der Neugeburt an und wirst immer mehr der Mensch, der du sein kannst. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das, meine Lieben, ist der Kern von Christentum. Alles andere sind Fußnoten dazu.